Guten Morgen allerseits, auch von meiner Seite. Ich wünsche uns gemeinsam eine gesegnete Zeit in der Gegenwart unseres Herrn. Die Linie, die der Geist Gottes vorzeichnet, ist uns, die haben wir jetzt mitgekriegt, von Anfang an, der Blick hin zu Jesus, das kürzeste Gebet, das uns Melli ganz am Anfang gelehrt oder zumindest uns daran erinnert hat, weg von den eigenen Gedanken, von dem, was uns beschäftigt und bewegt, herausfordert, Mühe macht und Sorgen bereitet, was unser Herz und unsere Gedanken vielleicht auch manchmal blockiert, hin zu dem Herrn der Herren, zu Jesus, den Blick dahin zu richten. Und dann auch das fortlaufende Thema in der Anbetungszeit immer wieder den Blick erheben zu der Größe unseres Herrn, zu der Erhabenheit unseres Herrn, weg von mir selber, weg auch von meinen Aktivitäten. Das war der Impuls des Geistes Gottes, gerade eben nicht, was du tust, du sollst jetzt mal gar nichts tun, sondern was der Herr tut, was der Herr mit dir und vor allem auch für dich tot. In diese Richtung bewegen wir uns heute Morgen, hat der Geist Gottes vorgezeichnet. Und da kann man auch nicht über nichts anderes predigen. Muss man über das predigen, geht ja nicht anders. Okay, und das passt natürlich auch, keine Frage. Das Thema heute Morgen, ich habe es als Überschrift mal genannt, Gottes Zuwendung. Gottes Zuwendung. Zuwendung, der Begriff Zuwendung hat ja durchaus eine doppeldeutige Bedeutung. Zuwenden kann man sich zu seinem Nachbarn. So. Hallo, grüß dich und so weiter. Das ist auch eine Zuwendung. Zuwendung ist aber auch, wenn Eltern ihre Kindern etwas zuwenden oder ihren Enkeln etwas zuwenden. Das ist ein Geschenk, das ist eine materielle Zuwendung. Und dieser Gedanke heute Morgen soll durchaus das alles beinhalten. Es gibt so einen urbiblischen Begriff, der alle Facetten und alle Bedeutung von Zuwendung sozusagen beinhaltet, der Begriff Gnade. Der ist uns allen bekannt und allen geläufig. Der Begriff Gnade beinhaltet jede Art von Zuwendung Gottes zu uns. Die Herzenszuwendung, die Liebeszuwendung, die materielle Zuwendung, den Segen, den er uns bereitet, dass er uns führt und leitet und so weiter und so fort. Alles, was Gott in unser Leben hinein investiert, ist in diesem Begriff Gnade sozusagen inklusive. Der Begriff Gnade ist für uns jetzt in der deutschen Übersetzung manches Mal ein bisschen schwierig. Und zwar einfach deshalb, weil für uns der Begriff Gnade etwas Herablassendes hat. Wenn jemand begnadigt wird, dann ist eine höhere Institution oder eine höhere Instanz dabei, der niederen Instanz die Schuld wegzunehmen beispielsweise oder die Strafe wegzunehmen, irgend so etwas. Es geht immer um etwas Herablassendes in diesem Verständnis von Gnade. Der biblische Begriff Gnade oder das biblische Verständnis, das hebräische Verständnis von diesem Begriff ist aber schon ein bisschen anders. Das spricht eigentlich von der Zuwendung eines Liebenden zu einem Geliebten. Also die Zuwendung eines Ehemanns zu einer Frau. Zu seiner Frau, nicht zu einer Frau, sondern zu seiner Frau. Oder die Zuwendung der Frau zu ihrem Mann. Die Zuwendung der Kinder oder der Eltern zu ihren Kindern. Der Liebende, alles was der Liebende in Bezug auf seinem geliebten Partner sozusagen investiert. Und wenn wir uns zurückerinnern an die Zeit des ersten Verliebtseins, bei mir sind das jetzt über 50 Jahre her, das ist also schon eine Weile her. Aber bei vielen anderen ist das vielleicht noch ganz frisch, ganz neu. Und wenn man da von zur Zuwendung redet, von einer Gnadenzuwendung, dann ist das sehr umfangreich. So ein frisch Verliebten, den kann ja nichts aufhalten, seiner geliebten Person sozusagen irgendetwas Gutes zu tun. Und das ist eigentlich der Begriff Gnade, wie ihn der Hebräer versteht. Der liebende Gott wendet sich seinem geliebten Geschöpf zu in dieser Liebe, diese Liebesbeziehung. Und was dieser liebende Vater, dieser liebende Gott alles in dieses geliebte Geschöpf hinein investiert, das ist der Begriff Gnade. Dem gehen wir heute Morgen so ein kleines bisschen entlang. Gnade. Das, was Gott in unser Leben hineingibt, hinein investiert. Wir schauen uns einfach mal so den langen Weg an, den Gott von Anfang an geht. Bei sowas fängt man ja immer bei der Schöpfung an. Da fängt es an. Da hat Gott diese beiden ersten Menschen sozusagen geschaffen. Und was er in sie hinein investiert hat, war eine herrliche Landschaft. eine herrliche Natur. Das war nicht einfach so ein Garten, so 500 Quadratmeter oder irgend sowas mit ein paar Hecken drumherum und dann Rasenmäher dazwischen, sondern das war eine riesige Landschaft, die gestaltet war, wie sie kein Landschaftsgärtner schöner gestalten kann. Die einfach herrlich war, die nur herrlich war. Und da war nichts, was diese Landschaft gestört hat, nichts, was sie zerstören hätte können. Da mitten hinein hat Gott seine Geliebten gesetzt und hat gesagt, guck mal, das habe ich euch gegeben. Da in diesem Umfeld, bewegt euch jetzt einfach, genießt dieses Umfeld, ohne irgendetwas, was ihr tun müsst. Einfach nur genießen. Das war der Anfang. Gehen wir weiter in der Geschichte sozusagen. So, es gibt ja viele Stationen, vor allem im Alten Testament, wo Gottes Gnade in besonderer Weise sichtbar wird. Da war Abraham. Abraham bekam von Gott die Zusage, du wirst ein großes Volk werden. Und jetzt gab es aber ein Problem. Im Laufe der Jahrzehnte wurde diese Zusage Gottes immer unwahrscheinlicher. Da hat dann die Biologie dagegen gesprochen, da hat die Medizin dagegen gesprochen, da hat die Soziologie dagegen gesprochen, die gesamte Wissenschaft hat dagegen gesprochen. Es war einfach, ja, it's our, hat Schäuble mal gesagt. It's our, Schwäbisch, ist our. Und das war beim Abraham so. Ist einfach zu spät, wenn man mal 100 Jahre alt ist, ein großes Volk zu werden, dann wird es ein bisschen knapp mit der Zeit. Und da hinein kam Gott dann mit seiner Gnade und gesagt, nee. Also auch die ganzen Themen, die dagegen sprechen, die hindern mich nicht, aus dir ein großes Volk zu machen. So geschah es. Gottes Zuwendung. Gehen wir weiter, kam der Mose. Mose hat mehrfach in seinem Dialog mit Gott gesagt, Herr, ich kann nicht reden, nimm einen anderen, ich kriege den Mund nicht auf. Nicht nur einmal hat er das gesagt, ganz am Anfang am Dornbusch hat er es gesagt und dann immer wieder. Immer wenn Gott zu ihm gesagt hat, geh zu Pharao, hat er gesagt, ja, ist alles recht, aber ich kann nicht reden. Gottes Gnade war mit ihm, dass er einen Sprecher sozusagen mit auf den Weg bekam, seinen Bruder Aaron. Gott hat gesagt, du, der kann reden wie ein Wasserfall, den nimm mit. Und sag ihm genau, was er zu sagen hat, was ich dir sage, das sag ihm weiter. Und es hat funktioniert. Gottes Zuwendung war die Schwäche von diesem Mose, die er zumindest subjektiv empfunden hat, die Schwäche zu überbrücken. Einfach um diesen großen Auftrag auszuführen, Zuwendung. Und dann ging es gerade weiter. Volk Israel zieht durch die Wüste 40 Jahre lang. Die bekamen Zuwendung Gottes, die bekamen Wasser, die bekamen zwischendurch mal Machteln zum Essen, die bekamen jeden Tag Manna zum Essen, die wurden 40 Jahre lang nicht hungrig, 40 Jahre lang haben sie ihre Schuhe nicht abgetragen, 40 Jahre lang wurden die Kleider nicht abgetragen. Das ist doch was, oder? So eine Zusage. Stellt euch vor, man muss keine Klamotten einkaufen. Aber für manche ist das vielleicht eher ein Fluch, ich weiß nicht so genau. Aber für viele, also für mich ist das ein Segen. Ist ein herrlicher Segen. Einkaufen, ja gut, lassen wir das weg. Die Segnungen Gottes, die Zuwendung Gottes. Und es ging ja gerade so weiter. Den Feinden hat er den Mund gestopft, einem Manipulator wie dem Bileam, den hat er aus dem Weg geräumt, hat gesagt, du, sorry, du tust das nicht, was du jetzt tun willst. Und als der Bileam nicht gehorsam war, hat er seine Eselin sozusagen gestoppt und so weiter. Ihr kennt die Geschichte ja. Wir sehen diese Zuwendung Gottes über die ganze Geschichte hinweg. Aber das alles war nur, ja, das war nur die Vormusik. Dann kam so dieser Moment, wo den der Apostel Paulus mal so beschreibt. In einem einzigen Satz sagt er, als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn. Der Moment der Zuwendung, der Höhepunkt göttlicher Zuwendung. Davon lesen wir dann im Johannesevangelium. Das ist eigentlich so der Text, der mich da begleitet am heutigen Tag. Johannes 1, Vers 16 bis 17, da heißt es, wir alle haben aus der Fülle seines Reichtums Gnade und immer neue Gnade empfangen. Denn durch Mose wurde das Gesetz gegeben, aber durch Jesus Christus sind Gnade und Wahrheit zu uns gekommen. Es war der Moment gekommen, wo Gnade sozusagen personifiziert wird. Gnade in einer Person zu den Menschen kam. Bis dahin waren es viele Segnungen, viele Zuwendungen Gottes. Jetzt kommt der Höhepunkt göttlicher Zuwendung, der absolute Höhepunkt göttlicher Zuwendung. Er sendet, gibt seinen Sohn. Jesus kam in die Welt hinein. Das war der Wendepunkt der Zeit. Deshalb wird bis dahin alles vor Christus gerechnet und heute alles nach Christus gerechnet. Das war nicht nur eine äußere Geschichte, sondern es ist eine zutiefst innere Geschichte, die an dieser Stelle sichtbar und deutlich wird. Nachher war alles anders wie zuvor. Die Gnadenzuwendung Gottes in seinem Sohn war so gewaltig, das ist unfassbar eigentlich. Jesus kam und hat deutlich gemacht, was sein Auftrag ist. Lukas 4, 18 können wir das nachlesen. Dort wird dort hat er in der Synagoge in Nazareth seinen Auftrag formuliert. Er hat gesagt, der Geist des Herrn ist auf mir, hat den Jesaja zitiert. Der Geist des Herrn ist auf mir, er hat mich gesandt, Armen die gute Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, Gefangene die Freiheit zu verkündigen. Er hat mich gesandt, dass Blinde sehend werden. Er hat mich gesandt, dass Unterdrückte in die Freiheit geführt werden. Und er hat mich gesandt, ein angenehmes Jahr, ein Gnadenjahr Gottes auszurufen. Das ist der Auftrag Jesu. Er kam, um zu erlösen, er kam, um zu heilen und er kam, um zu befreien. Das ist sein Auftrag. So kam er in die Welt hinein und genau diesem Auftrag ist er gefolgt. Und den hat er umgesetzt. Der war nicht einfach umzusetzen. Der hat schlussendlich dazu geführt, dass er ans Kreuz ging. Der hat zu Golgatha geführt. Der hat zu dem Moment geführt, dass er seinen Kampf in Gethsemane gekämpft hat und gesagt hat, Vater, ich wollte, dass dieser Kelch an mir vorübergehe, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und ging weiter bis zu dem Moment, wo er dann ausrief am Kreuz, es ist vollbracht, wo dieser Auftrag zum Höhepunkt, zur Vollendung kam sozusagen. Und dann kam Ostern, der Ostermorgen, wo dieses Grab, dieser Stein vom Grab weggerollt wird und Jesus auferstanden ist. Was bis dato und bis seither nichts Vergleichbares in der ganzen Menschheitsgeschichte hat. Der Moment schlechthin, Gottes Zuwendung, Gottes Gnade mit den Menschen. Es ging immer um das Wohl des Menschen, das hier an dieser Stelle sichtbar wird. Mit Jesus hat sich alles verändert. In ihm kommt der Moment, wo eine völlig neue Beziehung zu diesem Vater, jetzt nicht vom Vater zu uns, sondern von uns zum Vater stattfindet. Jedes Hindernis, jede Hürde, jede Sünde kann beseitigt werden, weil Jesus kam und diesen Preis bezahlt hat. Auch das ist eine unvergleichliche Zuwendung Gottes für jeden Einzelnen, der mit ihm unterwegs ist. Aber damit ist noch lange nicht zu Ende. Am Ende seines Dienstes, am Ende, als Jesus dann auf die Himmelfahrt zuging, hat er seinen Jüngern gesagt, die waren natürlich traurig, weil dieses Highlight jetzt zu Ende gehen sollte, dass Jesus nicht mehr unter ihnen ist. Und er sagt, kein Problem, seid nicht traurig, das hört nicht auf, im Gegenteil. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, weil an meiner Stelle kommt ja eine andere göttliche Person. An meiner Stelle kommt dieser Beistand, dieser Tröster, dieser Parakletos, und der wird euch nicht mehr verlassen, der wird bei euch sein, der wird noch mehr, der wird in euch sein. Der ist nicht an Zeit und Raum gebunden, sondern er wird immer bei euch sein, in jedem Moment eures Lebens bei euch sein. Dieser Geist Gottes, und dann geht er weiter. Der Geist Gottes war vorhergesagt, dass dieses Kommen passieren würde, war nicht einfach überraschend, sondern 800 Jahre vorher hat ein Zeitgenosse vom Elia und Elisa, ein Zeitgenosse war der Joel, der hat damals schon gesagt, am Ende der Tage wird Gott seinen Geist ausgießen auf alles Fleisch. Das war vorhergesagt. Der Johannes der Täufer hat gesagt, nach mir kommt einer, der größer ist als ich. Ich bin nicht würdig, ihm die Schuhriemen aufzulösen. Aber er wird euch mit heiligem Geist und mit Feuer taufen. Jesus selber hat gesagt, bei einer Mahlzeit nach seiner Auferstehung mit seinen Jüngern, als sie zusammensaßen, bleibt in Jerusalem, bis ihr erfüllt werdet mit diesem Geist aus der Höhe. Gottes Zuwendung, jetzt noch mal eine ganz andere Dimension. Er schickt seinen Heiligen Geist. Ich werde den Vater bitten, sagt Jesus, und er wird seinen Geist ausgießen. Genau das passiert jetzt im Pfingsten. Gottes Zuwendung noch mal auf einer ganz, ganz anderen Ebene, auf einer ja viel weitergehenden Ebene, auf einer universalen Ebene sozusagen. Der Geist Gottes wird ausgegossen über alles Fleisch. Frage ist natürlich, ja gut, und was machen wir mit diesem Heiligen Geist. Da gibt es so ein paar Punkte, die uns im Neuen Testament deutlich gemacht werden. Da kann man eigentlich viel sagen, aber mir geht es heute Morgen um drei Schwerpunkte, die uns im Neuen Testament über diese Wirksamkeit gezeigt werden. Das eine, was dieser Heilige Geist tut, mit denen, die ihn begleiten. Das heißt, alles zusammen, was er tut, er hat ein Anliegen. Das ist mir ganz wichtig heute Morgen. Alles, was der Geist Gottes vorhat mit dir und mit mir, mit jedem Einzelnen von uns, ist, dass er uns ein gelingendes Leben schenkt auf dem Weg zur ewigen Heimat. Ein gelingendes Leben in der Beziehung zu Gott auf dem Weg zur ewigen Heimat. Jesus sagt, ich gehe hin, euch eine Stätte vorzubereiten. Das Jahr, das wir jetzt gerade erleben, 2024, ist nichts anderes als eine Etappe. Für jeden Einzelnen von uns eine Etappe auf diesem Weg. Vielleicht gibt es dann einen oder anderen, wo es sogar die letzte Etappe ist auf diesem Weg. Wenn Jesus demnächst wiederkommt, dann ist für uns alle die letzte Etappe auf diesem Weg. Es ist nichts anderes als ein Schritt auf diesem Weg. Und der Geist Gottes hat das große Anliegen, uns auf diesem Weg der Nachfolge, auf diesem Weg mit Jesus unterwegs zu sein, ein gelingendes Leben zu schenken. Das bedeutet nicht, dass wir uns das nicht falsch verstehen, dass es ein bequemes Leben ist, das uns schenken möchte. Es bedeutet auch nicht, dass es ein konfliktfreies Leben ist. Es bedeutet auch nicht, dass es ein Leben ohne Not ist. Es bedeutet auch nicht, dass es ein Leben im Überfluss ist. Es bedeutet nicht mal, dass es ein Leben ohne Krankheit ist. Das alles bedeutet es nicht. Aber es bedeutet, es ist ein gelingendes Leben aus Gottes Sicht, weil die Ewigkeit vor uns steht. Weil der Weg in die Ewigkeit, in diese ewige Heimat, das Eigentliche ist, was Gott mit uns erreichen möchte. So, und dieser Geist Gottes, der setzt verschiedene Schwerpunkte. Das eine, was wir als charismatisch pfingstlich orientierte Christen natürlich aus dem FF kennen, ist der erste Punkt. Apostelgeschichte 1, Vers 8, er rüstet uns aus mit Kraft und mit übernatürlichen Gaben. Das kennen wir ja, oder? Oh, die Zustimmung hält sich aber sehr in Grenzen. Da müssen wir jetzt ein ganzes Thema drüber machen, aber das habt ihr wahrscheinlich schon x-mal gehört. Kraft und übernatürliche Gaben. Ist ja klar, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, kommt die göttliche Dimension der Kraft in uns hinein. Er befähigt uns und nur er befähigt uns, den Auftrag, den Gott uns gegeben hat, auszuführen. Ohne ihn kriegen wir das in 100 Jahren nicht hin. Und solange wir das in eigener Kraft versuchen, werden wir das nie erreichen. Deshalb ist der Heilige Geist gegeben, dass wir diese Kraft empfangen. Wie gesagt, das ist unser klassisches pfingstliches Thema. Das eine. Der zweite Punkt, der mir genauso wichtig ist, mindestens genauso wichtig, der ist angedeutet in dem Auftrag, den Jesus hat. An zwei Stellen in diesem Auftrag, den ich vorhin erwähnt habe, aus Lukas 4, Vers 18, heißt es, er kam, um Freiheit zu bringen. Denen, die in Knechtschaft sind und denen, die unterdrückt sind. Und diese Linie setzt der Geist Gottes fort. Paulus formuliert es dann im Korintherbrief und sagt, wo der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Das ist tatsächlich das Werk des Heiligen Geistes, uns in die Freiheit der Kinder Gottes hineinzuführen. Aber was bedeutet das jetzt, Freiheit? Ich bin der Matthias Claudius. Kennt ihr den Matthias Claudius? Also die, die ihn nicht kennen, die kennen zumindest eins seiner Werke. Der Mond ist aufgegangen, hat er geschrieben. Das Lied, der Mond ist aufgegangen, vor 250 Jahren oder so. Dieser Matthias Claudius, derselbige, hat an seinen Sohn, wahrscheinlich war das ein Teenager, würde ich mal sagen, also wenn ich meine Kinder anschaue, muss er ein Teenager gewesen sein, an seinen Sohn geschrieben, einen Satz über das Thema Freiheit. Und er sagt seinem Sohn, oder schreibt seinem Sohn, nicht der ist frei, der tun kann, was will, sondern der wollen kann, was er soll. Nicht der ist frei, der tun kann, was er will. Das denken wir ja immer, Freiheit bedeutet, jeder kann tun, was er will. Definitiv nein. Sondern er sagt, frei ist der, der wirklich wollen kann, mit seinem tiefsten Herzen wollen kann, was gut für ihn ist, wollen kann, was wertvoll ist, was bedeutungsvoll ist, was sein Leben vorwärts bringt. Und in diese Freiheit hinein, genau in diese Freiheit hinein, führt uns der Heilige Geist. Er setzt uns frei von Erwartungen, die an uns gestellt werden, beispielsweise. Von eigenen Erwartungen, die wir an uns stellen. Er setzt uns frei auch von Träumen, die wir manches Mal träumen. Er setzt uns frei von Minderwertigkeitsgefühlen, von Selbstvorwürfen, von Erwartungen, die von Menschen an uns herangetragen werden, vor Spannungen, in die wir hineingetragen werden, vor setzt uns auch frei vor Defekten, die uns irgendwann mal im Lauf unseres Lebens mit auf den Weg gegeben wurden. Durch Erziehung oder was weiß ich, durch alles Mögliche gibt es ja das. Der Geist Gottes ist derjenige, der uns in die Freiheit der Kinder Gottes hineinführt. Das ist kein natürlicher Vorgang, sondern es ist ein übernatürlicher Vorgang. Und das Dritte, was mir heute Morgen wichtig ist, was der Geist Gottes in unserem Leben bewirkt, das finden wir bei Paulus in einem, meine ich zumindest, in einem sehr, sehr schönen Satz, den er sagt. Paulus schreibt den Brief an den Timotheus. Und er schreibt am Anfang vom Timotheusbrief, vom ersten Timotheusbrief, ich schreibe dir, mein geliebter Sohn, ich bin so wie ein geistlicher Vater für dich geworden. Und tatsächlich lässt Paulus im Timotheusbrief ganz, ganz tief in seine eigenen, ureigensten Erfahrungen hineinblicken und nimmt den Timotheus mit hinein in diese Erfahrung. Und einer dieser schönen Sätze, die wir im ersten Timotheusbrief finden, im Kapitel, gleich im ersten Kapitel, da spricht er über die Gnade. Und sagt dort, geradezu überwältigend war die Gnade, die unser Herr mir erwiesen hat. Und sie hat in mir einen Glauben und eine Liebe entstehen lassen, wie sie nur durch Jesus Christus möglich sind. Der Geist Gottes bewirkt durch diese Zuwendung, durch diese gnadenvolle Zuwendung in unser Leben hinein, durch die göttliche Zuwendung in unser Leben hinein, dass Liebe und das Glaube entsteht. Das sind beides Elemente, wo wir manches Mal relativ defizitär unterwegs sind. Liebe, die diesjährige Jahreslosung ist ja alles, was er tut, das tut in Liebe. Und da wissen wir ja, da sind wir sehr, sehr schnell am Ende unserer Möglichkeiten angelangt. Da sind wir sehr schnell an den Punkt angelangt, wo wir sagen müssen, nee, sorry, kriegen wir nicht hin. Das Thema Glaube, das tun wir uns ja manches Mal richtig schwer. Ihr seid ja dabei, so ein neues Gebäude in Angriff zu nehmen. Egal ob Miete oder Kauf, und da braucht es Glaube natürlich von allen. Nicht nur von der Leiterschaft, sondern von allen. Und da kommen wir ganz schnell an den Punkt, wo wir sagen, kriegen wir das hin, kriegen wir das nicht hin. Wenn nicht der Geist Gottes den Glauben in uns bewirkt, dann kriegen wir es nicht hin. Auch wenn der Geist Gottes den Glauben in uns bewirkt, dann kriegen wir es hin. Teilnahme an der Liebe. Unser Vater im Himmel hat ein ganz wesentliches Merkmal, Charaktermerkmal. Er ist Liebe. Wir sind geboren aus ihm, also tragen wir die Gene der Liebe in uns, oder? Tja, tatsächlich tragen wir die in uns. Die Frage ist die Auswirkung, die Übersetzung von der Geschichte. Also wir spüren, was der Geist Gottes vorhat. Gottes Zuwendung ist, er schenkt uns diesen Geist. Und was dieser Geist will, ist, uns ein gelingendes Leben zu schenken. Und er sagt, ich rüste dich aus mit Kraft, die nötig ist, mit übernatürlichen Gaben, wo deine natürlichen Fähigkeiten gesprengt werden. Ich rüste dich aus mit der Freiheit der Söhne Gottes, in die du hineingehen sollst. Und ich rüste dich aus mit Liebe und mit Glaube. Welch eine Zusage, die der Herr uns gibt. Das ist das, was er uns gibt. Nicht das, was wir tun müssen, sondern das ist das, was Gott tut in unser Leben hinein. Jetzt kommen wir an einen Punkt, wo wir sagen müssen, ja gut, wie sieht es jetzt in meiner Praxis aus? Warum funktioniert das bei mir vielleicht nicht so richtig? Oder gibt es da so einen Kick oder so eine vielleicht eine Checkliste oder sowas, damit es auch bei mir funktioniert, damit mich diese Gnade auch wirklich erreicht, dass die meinen Alltag durchströmt und durchdringt? Ja, es gibt's. Dreimal in der Bibel, in den Sprüchen, im ersten Petrusbrief und im Jakobusbrief, kommt ein Satz. Und jetzt denkt manch einer natürlich gleich, ich habe ja gewusst, dass das Ganze auch nur einen Negativ-Touch hat. Der Satz heißt nämlich, den Demütigen gibt Gott Gnade. Den Demütigen gibt Gott Gnade. Und der Herr meint es tatsächlich so. Den Demütigen gibt Gott Gnade. Jetzt haben wir ein Problem mit dem Thema Demut. Wer da kein Problem hat, der ist auch nicht demütig, so würde ich mal so sagen. Also da haben wir schon ein Problem. Und zwar deshalb, weil man uns nicht so genau vorstellen können. Und es ist immer zu wenig. Unsere Vorstellung ist immer so, dass man das nie erreicht. Und da haben wir natürlich ein Problem damit. Die Frage ist, was ist damit gemeint, mit diesem Begriff Demut? Und da kommen wir jetzt zum Punkt, und das ist mein Hauptpunkt heute Vormittag, aber mein letzter Punkt, da kommen wir jetzt zum Punkt, den der Geist Gottes bei euch in der Gebetszeit schon betont hat, wir haben neulich in der Leiterschaft mal drüber gesprochen, so kurz am Rand. Wenn von Demut die Rede ist, dann ist nicht von irgendetwas ganz, ganz Spektakulärem die Rede, sondern es geht bei Demut immer ums Lassen, Loslassen, den Herrn lassen, ihm überlassen, loslassen. Das ist der Begriff, der an dieser Stelle gefragt ist. Und wenn wir das so ein bisschen weiterführen, dann bedeutet Loslassen ja nichts anderes als, es führt uns in eine innere Haltung der Gelassenheit. Und Gelassenheit ist weder aktiv noch passiv. Das bedeutet also nicht, dass man jetzt plötzlich sich zurücklehnt und gar nichts mehr macht, sondern es ist weder aktiv noch passiv. Gelassenheit bedeutet erwartungsvoll die Handlung Gottes zu erfahren oder zu erwarten. Diese erwartungsvolle Haltung spricht auch aus dem Demütigen. Aber was auch aus dem Demütigen spricht, ist, dass er aufhört, selber die Dinge in die Hand zu nehmen. Selber der Chef der Handlung zu sein. Selber sozusagen der Dominator seiner eigenen Entscheidungen zu sein. Und das ist das große Problem an der Stelle. Loslassen und den Herrn handeln lassen. Um diesen Punkt geht es an dieser Stelle. Loslassen, was ich bisher so krampfhaft festgehalten habe. An Erinnerungen vielleicht, an Rechten, die ich meine zu besitzen, an Überzeugungen, die mich zutiefst prägen, an Visionen, an Zielsetzungen, an was weiß ich was alles. Das sind viele Dinge, die uns ausmachen so ein Stück weit. Und da sagt er jetzt, überlass es mal mir. Lass einfach mal los an dieser Stelle. Und Gelassenheit bedeutet tatsächlich nicht, nichts mehr zu machen. Also in eine Passivität zu versinken. Auf die Couch zu sitzen und zu sagen, Herr, es mach du mal. Nein, das nicht. Aber Gelassenheit bedeutet auch nicht, ich bitte den Herrn, dass er handelt und dass er meine Aktivitäten segnet. Das ist die andere Seite, das sind die beiden Komponenten und beide funktionieren nicht. An beiden heißt es, nee, das ist beides nicht demütig, sondern demütig ist, wenn du in der Erwartung, in der positiven Erwartung innerlich bist, dass der Herr handelt, dass der Herr in der Situation, in der du drin bist, handelt. Und dann aber auch den Schritt gehst, dass du, wenn der Herr zu dir redet, wenn der Herr dir Impulse gibt, dass du das umsetzt, dass du das auch tust. Das ist dann dein Job. Und das alles ist Ergebnis einer zutiefst inneren Haltung der Demut. Und ich glaube, das ist so der Punkt, der heute Morgen ganz wichtig ist, an dem wir auch stehen bleiben möchten heute Morgen. So, Jesus ist der Fokus, auf den unser Blick gelenkt ist, von Anfang dieses Gottesdienstes an. Wenn unser Blick auf Jesus gelenkt wird, dann heißt es, du bist der Handelnde. Ich überlasse dir die Herrschaft über mein Leben. Ich überlasse dir die Handlungsvollmacht über mein Leben. Und wenn dann du zu mir redest, mich hineinnimmst in deine Gedanken oder hineinnimmst in deine Pläne, hineinnimmst in deine Vorhaben für mein eigenes Leben, dann bin ich gern bereit, das zu tun, was du mich tun heißt. An dem Punkt stehen wir heute Morgen. Und ich empfinde, oder ich habe empfunden jetzt in der Vorbereitung auf diesen Vormittag, es gibt so zwei Gruppen in unserer Mitte. Es gibt die eine Gruppe, von der ich empfinde, dass sie relativ groß ist in unserer Mitte, diese Aktionsgruppe, die so unterwegs ist, dass sie sagt, ich muss doch machen. Oder muss ich noch mehr machen, damit der Herr endlich, muss ich noch mehr beten, damit der Herr endlich, muss ich noch mehr dies oder jenes tun, damit der Herr sich endlich in Bewegung setzt. So die Gruppe, die sozusagen das Heft des Handelns selbst in der Hand behält und gar nicht loslassen kann. Dir sagt der Herr heute Morgen, lass los. Einfach lass los. Und dann entsteht sofort die Sorge, ja, wenn ich jetzt nicht mehr handle, dann passiert ja gar nichts mehr. Ja, die Sorge ist berechtigt. Aber das, was der Herr tut, das passiert trotzdem. Und das ist das Eigentliche, was passieren muss. Das, was der Herr tut, muss passieren. Und das, was du tust, das sollte nicht passieren. Also dieses Loslassen ist ein Geheimnis an der Stelle. Und das ist die Frage der Demut. loslassen und dem Herrn über die Handlung überlassen, ist die Haltung eines Demütigen. Und die andere Gruppe heute Morgen, viel kleiner als die erste Gruppe, vielleicht sind es nur ein paar wenige Leute, die sich zurückgelehnt hat auf dem Sofa und sagt, ja Herr, jetzt mach du mal. Mach du mal, sorg du mal, dass sie mit den Menschen, die mir auf der Zehe rumtrampelt sind, wieder ins Reine kommen. Sorg du mal, dass der zu mir kommt und sich entschuldigt zum Beispiel. Oder dass der Konflikt, der da entstanden ist, dass der, also in meinem Leben entstanden ist, dass der endlich mal gelöst wird. Und dir sagt der Herr, tu das, was ich dir schon immer gesagt habe. Melli hat er gesagt, kennst du das kürzeste Gebet, dann betest doch. Du musst nicht nur kennen, du musst tun. Das kürzeste Gebet sprechen und dann ändert sich was. Und wenn der Herr dir gesagt hat, mach dich auf den Weg zu vergeben zum Beispiel. Mach dich auf den Weg, dich zu versöhnen. Und du lehnst dich zurück und sagst, Herr, nee, der andere muss sich bewegen. Nicht ich bewege mich, sondern der andere muss sich bewegen. Dann sagt der Herr, ja, du bist nicht demütig. Dann bist du ja der Chef des Handelns. Denn du sagst, ich tue nichts, ich soll es tun. Nee, ich mach's nicht, du musst machen. Merkt ihr den Unterschied bei den beiden Gruppen? Und ich denke, der Herr möchte heute Morgen durch die Wirkung seines Geistes beiden Gruppen dienen. Der aktiven Gruppe, die immer meint, sie müsse irgendwas oder noch mehr machen. Und der Herr heute Morgen sagt, nee, lass los. Wenn du spürst, dass du an der Stelle angesprochen bist, dann sag's einfach dem Herrn. Ich werde noch gleich für euch beten, das ist mir wichtig. Ist nicht schlimm. Und die andere Gruppe, oder vielleicht die einzelne Person, um die es nur geht, die so mehr in der Position sind, Herr, handle du endlich. Ich warte schon so lange, dass du handelst. Und der Herr schon lang gesagt hat, mach diesen Schritt, vielleicht nur einen Schritt. Der morgen vor der Entscheidung steht, will ich diesen Schritt machen? Oder will ich es nicht? Auch für die Gruppe möchte ich beten. Lass uns im Moment stille sein und höre, wo der Geist Gottes uns ermutigen möchte, ansprechen möchte, seinen Finger auf bestimmte Punkte in unserem Leben legen möchte. Wer jetzt spürt, ich gehöre zu einer Gruppe, zu der Aktionsgruppe oder ich gehöre zu einer anderen Gruppe, sei einfach innerlich bereit und sage dem Herrn, das muss ich nicht mir sagen, gar nicht äußerlich bekunde, sondern dem Herrn sage, Herr, ich möchte an dieser Stelle umkehren heute Morgen. Ich möchte entweder loslassen und dich handeln lassen oder das andere, ich möchte endlich das in Bewegung setzen, was du mir schon lang gesagt hast. Du sagst uns in deinem Wort, Herr Jesus, dass du zum Wollen auch das Vollbringen schenkst. Wir sind an diesem Morgen an dem Punkt, wo wir spüren, dass du deine Zuwendung, deine Gnadenzuwendung uns über alle Maßen hinweg zuteil werden lassen möchtest. Sei es diese Kraftausrüstung, die durch deinen Geist in unser Leben hineinkommt. Sei es diese Freiheit, in die du uns hineinführen möchtest, in die du jeden Einzelnen hineinführen möchtest. Sei es diese Gnadenzuwendung, die Liebe und Glaube in unserem Leben hervorbringt. Und wir spüren, dass wir an vielen Stellen zu handeln haben, entweder loszulassen oder aber uns in Bewegung zu setzen. Und jeden Einzelnen, den du ansprichst heute Morgen in diesem Augenblick durch deinen Geist, der Jesus, für den möchte ich jetzt in diesem Moment bitten, dass zur Entscheidung, dass er will oder sie will, auch das Vollbringen kommt. Dass diese übernatürliche Kraftwirkung Gottes im Leben sichtbar wird. Dass sie heute sichtbar wird, morgen sichtbar wird, im Alltag sichtbar wird, in der nächsten Woche sichtbar wird. Und dass Frucht entsteht zum Lob deines herrlichen Namens. Danke dafür, Herr. Amen. Amen.